Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Wenn es in Deutschland um das Thema Einzelhandel geht, prägt vor allem ein Unternehmen seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten, die Negativschlagzeilen. Galeria, Karstadt, Kaufhof. Immer wieder neue Eigentümer mit immer wieder neuen Strategien haben versucht, das in die Jahre gekommene Geschäftsmodell Warenhaus neu zu beleben. Immer wieder allerdings lautet die Endstation Insolvenz. Nächste Woche endet nun die dritte Insolvenz des Unternehmens. Höchste Zeit also für ein Update. In welche Zukunft entlässt Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus den Filialisten? Wie wollen die neuen Eigentümer das Ruder rumreißen? Und wie beurteilen eigentlich die Lieferanten die Signale aus der Galeria-Zentrale? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Hagen Seidel, der die Geschehnisse rund um den einzigen verbliebenen deutschen Warenhauskonzern seit vielen Jahren en Detail verfolgt. Mein Name ist Jörg Nowicki.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Hallo Hagen, schön, dass du da bist und vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Jörg, ich grüße. Mal wieder.
Genau. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, nach gut 7 Monaten geht jetzt also die Galeria-Insolvenz Nummer 3 zu Ende. Können wir denn jetzt davon ausgehen, dass das jetzt wirklich endlich alles gut ist?
Ausgehen kann man von allem Möglichen. Aber die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit nun über 50% oder unter 50% ist, die ist natürlich schwierig zu beurteilen. Vielleicht können wir so ein bisschen uns von rechts und links ranpirschen, um am Ende dann am Ergebnis näher zu kommen. Es ist nämlich natürlich gar nicht so unkompliziert. Wenn du jemanden im Unternehmen fragst, vollkommen klar, die sind natürlich wieder alle begeistert, dass jetzt der Neustart der definitive Neustart ist. Das war aber bei den vorherigen gescheiterten Neustarts nicht anders. Stefan Denkhaus, der Insolvenzverwalter, den du gerade schon erwähnt hast, ist sogar bereit. Ich habe während der Europameisterschaft mit ihm gesprochen und er hatte ein Ticket fürs zweite Halbfinale, Holland-England. Er wäre sogar bereit gewesen, dieses Ticket zu verwetten auf die Aussage, dieses ist die letzte Insolvenz. Sehr hübsch, ganz witzig, aber das Spiel ist vorbei, das hat er längst gesehen. Ob es diese vierte Insolvenz noch geben wird, das sehen wir halt erst sehr viel später. Im Markt, auf Social Media sowieso und bei Experten, die gerne in den Medien auftauchen, ist das Bild natürlich vollkommen anders. Die haben den Daumen alle nach unten. Sie sagen, 3 Insolvenzen sind mehr als genug. 3 Milliarden Euro oder sowas hat die Allgemeinheit inzwischen da reingeworfen seit der ersten Insolvenz 2020. Und jetzt ist auch mal genug. Das Geschäftsmodell, alles oder vieles unter einem Dach, ist tot, ist erledigt. Und ist bestimmt die Mehrheit, die sagen, nach der dritten Insolvenz ist vor der vierten.
Also die Gefühle durchaus gemischt, wie du ja schon gesagt hast. Bevor wir dann zu den Einzelheiten des Falles kommen, wir hatten in den vergangenen Monaten so viele Meldungen rund um Galeria. Es wäre super, wenn du für uns nochmal ganz kurz zusammenfassen könntest, was genau da eigentlich passiert ist in den vergangenen Monaten.
Ja, wo fange ich an? Am besten bei Signa. Signa geht immer. Ich versuche es im Schnelldurchlauf. Signa aus Österreich, die Benko-Gesellschaft, ist erst bei Karstadt eingestiegen, dann nach mehreren Anläufen auch bei Kaufhof, hat dann tatsächlich diese Fusion geschafft, der beiden Warenhäuser, über die man über Jahre gesprochen hat. Signa ist natürlich ein Immobilienunternehmen und die haben das gemacht, was auch andere Eigentümer vorher schon gemacht haben. Erstmal die Mieten hochgesetzt, was dann im Endeffekt so aussah, als seien die Immobilien sehr viel mehr wert, als sie wahrscheinlich waren. Erste Insolvenz 2020, zweite im Herbst 2022, beide mit dem Eigentümer Signa, beides eigenverwaltete Insolvenzen und kaum ein halbes Jahr, nachdem die zweite beendet war, kam es zur dritten, die wir jetzt noch beobachten, am 9. November dieses Jahres war das. Hintergrund waren da vor allem die Turbulenzen bei der Signa selber, die dann auch zahlreiche Insolvenzfälle zu beklagen hatte oder immer noch hat. Relativ schnell fiel der Beschluss, dass Signa die Warenhaustochter verkauft. Es tauchte Herr Denkhaus auf als Insolvenzverwalter, einer von außen, der bisher noch nicht in diesem Geschäft war. Kommt aus Hamburg, hat vor allem kleinere mittelständische Insolvenzen gemacht. So mit Warenhaus hat er noch nicht viel zu tun gehabt. Und dem ging der Ruf voraus, dass der halt relativ gnadenlos ist und nicht mehr auf sozusagen Firmenverwandtschaften guckt. Und er hat tatsächlich gesagt, er wird in kurzer Zeit 3 bis 4 Monaten Eigentümer finden, und hat er tatsächlich gefunden. Es gab am Ende sogar 2, die das Unternehmen haben wollten. Durchgesetzt hat sich das Konsortium aus Richard Baker, den kennen viele noch leidvoll aus früheren Zeiten, als er mit seiner Gesellschaft Hudson's Bay Company, HBC, Kaufhof übernommen hat. Und als sie eingestiegen waren, die Kanadier, schrieb das Unternehmen noch schwarz. Als sie ausstiegen, war es rot. Ja, war überschaubar erfolgreich. Der zweite ist Bernd Beetz, guter Bekannter von Baker. Baker war zu den HBC-Zeiten Aufsichtsratsvorsitzender beim Kaufhof. Gut, das Ergebnis kennen wir jetzt. Und die beiden übernehmen zusammen ab 1. August das Unternehmen. Mit 93 Häusern sind sie ins Verfahren gestartet. 83 werden übrig bleiben. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen detaillierter drauf angehen. Geplant ist fürs nächste Geschäftsjahr 2,1 Milliarden Umsatz. Knapp 2/3 dürften Mode, Accessoires und Schuhe ausmachen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie der nächste Neustart startet.
Wie oder was haben sich denn die neuen Eigentümer überlegt? Wie soll denn das Geschäftsmodell Warenhaus jetzt künftig funktionieren?
Also vor allem werden sie es besser machen als die davor, hat Herr Beetz gesagt. Viel konkreter ist er ehrlich gesagt noch nicht geworden. Was ich beobachte, man muss sich die Informationen da wirklich aus allen Ecken irgendwie zusammenklauben. Das Unternehmen selber wird wahrscheinlich sehr, sehr viel schlanker, sehr viel leaner sein, als wir es bisher kennen. Ich habe den Eindruck, alles, was irgendwie outgesourced werden kann, soll outgesourced werden. Wir hatten gerade die Meldung, dass die Reisebüros nach draußen gehen. Der ADAC kauft die. Die bleiben in den Warenhäusern, das ist ja auch der Witz dabei, sollen für Frequenz sorgen. Und in diesem Maße soll es halt noch andere Kooperationen geben. Zu der Reisebüro-Geschichte sagte Olivier van den Bosche, der CEO des Unternehmens, also von Galeria, dass das der Startschuss für eine Vielzahl weiterer starker Partnerschaften sein soll. Also in diese Richtung soll das gehen. Relativ viele Flächen sollen mit Concession oder Consignment betrieben werden. Das passierte jetzt auch schon, aber das soll eindeutig gepusht werden. Ist klar, warum. Spart Galeria Geld. Und wenn die Hersteller dann auch mal ihre Mitarbeiter mitbringen, ist das natürlich auch eine gute Geschichte. Weil zu viele Mitarbeiter auf der Fläche hat Galeria halt noch nie gehabt. Und das werden halt eher immer weniger. Es gibt tatsächlich Beispiele aus den letzten Monaten, wo die Umsätze auf den Flächen deutlich nach oben gegangen sind, wenn die Lieferanten ihre eigenen Leute mitgebracht haben. Das allerdings rechnet sich für die Industrie natürlich nur auf großen Flächen. Das ist wahrscheinlich keine Möglichkeit, keine Lösung für die vielen, vielen kleinen Häuser.
Heißt das dann, dass sozusagen im Kreise Lieferanten dann nochmal ordentlich durchgesiebt wird? Oder wie hat man sich das vorzustellen, wenn vor allen Dingen die großen Lieferanten ihre großen Auftritte haben sollen?
Das scheint darauf hinauszulaufen, dass man sozusagen die großen, die Starken stärkt. Das muss ja eigentlich zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass Kleine, vor allem die nicht so wirklich profiliert sind, dass die rausgehen und die Flächen frei machen müssen. Zumal die Flächen grundsätzlich auch deutlich reduziert werden sollen. Das war schon der Plan bei Insolvenz Nummer 2. Gerade so die oberen Etagen, das wissen wir ja, also 1. Etage, 2. vielleicht noch, viel höher geht der Kunde ja nicht. Die sollen abgegeben werden. Da bleibt einem nun die Fantasie offen, womit gefüllt werden. Fitnessstudio, Bürgerbüros, irgendwas anderes. Von oben nach unten gehen, Lebensmitteleinzelhandel. Da gibt es sehr intensive Gespräche mit mehreren großen Anbietern. Angeblich Lidl sei dann großer Renner. Und in diese Richtung dürfte das dann gehen. Also weniger Galeria, wo Galeria draufsteht.
Das heißt also, im Grunde klingt das ja so ein bisschen nach dem Prinzip Einkaufszentrum. Ist das so? Also soll immer mehr Fläche untervermietet werden?
Ja, es klingt so, eindeutig. Das ist mit den Vermietern auch wohl schon so abgesprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist in den neuen Verträgen sozusagen eingepreist, wenn wir diesen Teil abgeben an ein weiteres Unternehmen, dann zahlen wir so und so viel weniger Miete. Die Kunst dabei ist natürlich, dass dieses Konstrukt dann aussehen zu lassen, wie wirklich was Geplantes, was Spannendes, etwas, was man sich unter Galeria vorstellen kann. Es wäre natürlich fatal, wenn es so wirkt wie ein Haufen Anbieter, die halt zusammenkommen, weil sie sich irgendwie auf einen Preis geeinigt haben. Das kann dem Unternehmen natürlich überhaupt nicht gut tun, vor allem, wo Galeria sowieso ein etwas angeschrammter Name ist.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Wenn man sich mit Handelskennern unterhält und auf das Thema Warenhaus zu sprechen kommt, dann kommt dabei ja auch immer wieder die Ansicht, dass das sehr wohl funktionieren könne, dass man aber den Häusern vor Ort mehr lokale Kompetenzen einräumen müsste. Hat Galeria das auch jetzt dann endlich mal vor? Ich meine, die Strategie wurde ja, glaube ich, schon mehrfach ausgerufen, aber soll das jetzt wirklich mal stattfinden?
Ja, das soll wirklich stattfinden. Der Vorteil ist, dass der jetzige Chef von Galeria, der Olivier van den Bosche, ja Vertriebsmann ist, ne, war vorher Vertriebsvorstand. Es gibt, das hatten wir, glaube ich, in einem der früheren Podcasts schon mal kurz angesprochen, es gibt inzwischen Regionalverantwortliche, die sich sehr intensiv mit den Hausleitern zusammenhocken und sie haben dann in gewissem Maße deutlich mehr Einfluss auf die Auswahl des Sortimentes in ihrem Haus. Sozusagen aus dem großen Galeria-Katalog und können darüber hinaus, und das macht es dann vielleicht richtig spannend, auch auf einer überschaubaren Fläche lokale Anbieter anbieten, sehr geistreich formuliert. Also da kann man sich so Foodhersteller, Schnapshersteller, was immer vorstellen. Sozusagen der größte Spaß dabei ist jetzt Mannheim. Das ist der Home-Turf von Bert Beetz, dem Investor. Beetz ist auch Präsident des Fußballvereins dort, Waldhof Mannheim, dritte Liga. Galeria ist jetzt sogar ein Sponsor geworden von Waldhof Mannheim. Herr Beetz zahlt das aber wohl aus eigener Tasche, wie man hört. Und da gibt es jetzt auch den tollen Fanshop von Waldhof Mannheim. Also das ist jetzt ein ziemlich extravagantes Beispiel, aber sowas stellt man sich da offenbar auch vor.
Ja. Wir haben eben schon mal über die Lieferanten gesprochen und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass die eigentlich relativ optimistisch sind oder eigentlich ganz zuversichtlich sind. Das ist ja nach 3 doch zum Teil sehr teuren Insolvenzen für die Lieferanten eigentlich recht erstaunlich. Warum ist das so?
Ja, das wirkt tatsächlich sehr erstaunlich. Ich habe natürlich nicht mit allen gesprochen, vollkommen klar, aber mit den Großen, die ich dafür ganz repräsentativ hielt. Die haben aber schon vor dieser Insolvenz nicht unbedingt was komplett anderes gesagt. Sie haben nämlich gesagt, dass sie ganz gute Geschäfte machen auf den Flächen von Galeria. Nur Galeria selber, das Unternehmen, das ihnen die Fläche zur Verfügung stellt, das hat halt immer jede Menge Millionen verbrannt. Und das lag halt maßgeblich an den wahnsinnig hohen Mieten, ganz besonders in den Häusern, die der Signa, der Eigentümerin, gehörten. Das ist ja nun mit dieser Insolvenz anders und das ist der große Unterschied, weil es halt auch jetzt auch eine etwas andere Art von Verfahren ist. Diese Mietverträge sind ja mühsam alle neu verhandelt worden. Herr Denkhaus sagt, die sind jetzt auf Marktniveau. Vorher waren sie komplett zu hoch. Das krasseste Beispiel war Köln, Hohe Straße, sozusagen das Tophaus vom Kaufhof früher. Da musste das Unternehmen 30% roundabout des Umsatzes allein für die Miete zahlen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. 10 kann an manchen Stellen schon wehtun. Das ist reduziert worden. Und in dem Rahmen wurde auch mit allen anderen Vermietern verhandelt. Waren ja nur noch knapp 20 Häuser im Signa-Besitz. Überraschenderweise waren es nicht die schlechtesten Standorte. Und auch mit den anderen Vermietern wurden die Verträge überarbeitet. Und das hat wohl nochmal 70, 80 Millionen Einsparungen gebracht. Und der Gedanke, die Hoffnung ist halt jetzt, ohne diese irren Fixkosten, die vorher ein profitables Geschäft nahezu unmöglich machten, könnte es jetzt vielleicht doch gehen. Und daran glauben die Lieferanten. Und die sind auch relativ begeistert, wenn man das sein kann, von der Art und Weise, wie das Unternehmen dieses Mal die Insolvenz gehandelt hat. Die Informationspolitik war wohl richtig gut. Zumindest diese großen Lieferanten fühlten sich sehr gut informiert über den Stand der Dinge, auch wie viele Häuser offen bleiben, wie viele vielleicht geschlossen werden, wie es grundsätzlich weitergeht und auch was mit den Bewirtschaftungsmodellen geht, was man da verändern kann. Da gab es einhelliges Lob, nicht nur fürs Management, sondern auch für Stefan Denkhaus, den Insolvenzverwalter.
Das würde mich jetzt aber doch nochmal interessieren, wie finden denn die Lieferanten das, dass Galeria sie künftig stärker in die Pflicht nehmen will? Also ich meine, das verlagert ja das Risiko schon nochmal etwas stärker auf die Lieferanten. Findet ihr das alle gut?
Na, ich denke, die sind da eher pragmatisch. Sie puffern natürlich das Risiko ab, indem sie, keine Ahnung, alle 2 Wochen Geld kriegen. Wenn sie da im Geschäft bleiben wollen, bleibt ihnen möglicherweise gar nichts anderes übrig, außer es sind so eine tolle Top-Marke, dass Galeria nicht darauf verzichten kann. Aber es ist halt immer auch noch richtiger Umsatzkanal, auch wenn er vielleicht nicht so schick und nicht so glitzernd ist und die Gefahr der Insolvenz da immer wieder rumkreist wie so ein Geier. Aber es ist halt dann ein lukratives Geschäft, wenn man das Risiko im Auge behält. Die gucken sich natürlich schon sehr genau an, in welchem Haus sie vertreten sind. Und bei den Tophäusern machen sie es wahrscheinlich relativ gerne, stellen da auch Mitarbeiter hin, wenn sie sehen, dass es funktioniert. Und sie haben ja jahrelange Erfahrung mit den einzelnen Standorten. Deswegen waren die auch so neugierig zu hören, welche denn nun schließen und welche bleiben. Und wie betrifft mich das und mein Unternehmen oder trifft es vielleicht nur den Wettbewerber? Und deswegen sehen die da, glaube ich, durchaus Chancen.
Du hast ja vorhin schon die Namen der neuen Investoren erwähnt und wie überraschend eigentlich ja auch deren Einstieg da auf einmal aufgefasst wurde. Lassen sich die Herren Beetz und Baker eigentlich richtig in die Karten schauen? Also weiß man, was die vorhaben und inwiefern sind die eigentlich involviert?
Welche Karten? Ja, nein, wir wissen es nicht. Also die Seite Baker hält sich komplett zurück. Das ist wahrscheinlich auch relativ clever nach der verbrannten Erde vom letzten Mal. Wenn jemand in Erscheinung tritt, dann ist es Herr Beetz, tut das auch sehr entschlossen. Er ist, wie man hört, munter unterwegs, spricht mit möglichen neuen Lieferanten, auch diesen möglichen neuen Partnern, zumeist zusammen mit Olivier van den Bosche. Der ist da schon dabei. Denkhaus sagte mir, die seien beide Seiten, also nicht Baker selber, aber Bakers Leute, immer mal wieder in Essen und Beetz sogar ganz, ganz intensiv. Mannheim habe ich schon erwähnt, der hat sich da auch persönlich dafür eingesetzt, dass es einen neuen Eigentümer gibt für das Haus in Mannheim. Das stand nämlich auch noch auf der Schließungsliste. Das war aber natürlich irgendwie völlig unvorstellbar. Der Investor kommt aus Mannheim und das Mannheimer Haus schließt. Na, da hat er sich reingekniet. Er hat wohl kein eigenes Geld drin, aber er hat halt seine Verbindung spielen lassen. Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer, günstigere Mietverträge und das Haus bleibt offen. Und man kann da Trikots von Waldhof Mannheim kaufen. Was sie genau dazu treibt, ins deutsche Warenhausgeschäft einzusteigen. Das sind 2 Leute, die nun mit allen Wassern gewaschen sind. Baker sowieso. Beetz hat sehr viel Erfahrung in Amerika, war Chef von Coty, diesem riesigen Beauty-Hersteller in den USA. Die hätten sicherlich garantiert auch sehr viel spannendere oder zuverlässigere, sichere Investitionsmöglichkeiten gefunden. Das bleibt einfach noch offen. Auf der Pressekonferenz sagte Beetz, sprach der 2-mal von der Liebe zum deutschen Warenhaus. Aber das kann ihm natürlich ernsthaft niemand abnehmen, um da einzusteigen. Nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Kollegen sind natürlich schon lange unterwegs beim Thema Galeria oder auch der Karstadt vorher. Und mancher geht da fast so ein bisschen Richtung Verschwörungstheorie. Einige sagen, das kann doch nicht sein, dass die nichts mit Immobilien zu tun haben, weil immer seit Middelhoff, vielleicht sogar schon vorher, da hatte das operative Geschäft immer irgendwie mit den Immobilien zu tun. Das Wichtige waren die Immobilien und die Mieten, die man daraus ziehen konnte. Beetz sagt eindeutig, nein, wir konzentrieren uns nur aufs operative Geschäft. Das ist auch noch so ein Ding, was die Lieferanten natürlich dann gut finden. Aber also das Restrisiko sehen halt ganz viele. Da muss doch irgendwas mit Brick and Mortar sein und nicht nur einfach Hemden, Hosen, Jackenverkauf. Aber bisher gibt es keinerlei Hinweis, der irgendwie wasserfest ist, dass die was mit Immobilien haben. Man muss sich da also offenbar so ein bisschen durchlavieren und interpretieren.
Teil des Deals oder Teil des Forms ist ja, glaube ich, auch natürlich die Zentrale und die Belegschaft dort zu verkleinern und auch mit der Zentrale umzuziehen. Ist das eigentlich nach wie vor geplant und wann soll das passieren?
Ja, das ist geplant. Die Fakten sind auch schon zum Teil geschaffen. Die Hälfte der Mitarbeiter der Zentrale, das waren so 900, sind tatsächlich aus dem Unternehmen raus, beziehungsweise auf dem Wege. Das heißt, die sind halbiert. Das Haus, die Zentrale, die auch einer früheren Signa-Gesellschaft gehörte, ist gekündigt. Die gehen da raus. Die wollen nach Düsseldorf auf die Schadowstraße, eins ihrer Häuser, ein früherer Karstadt-Standort, der bei den letzten Insolvenzen zweimal auf der Schließungsliste stand, zweimal wieder runterkam. Und der Plan ist da halt, die oberste Etage in eine Büroetage zu verwandeln, um da die Zentrale unterzukriegen. Ob da überhaupt genug Platz ist, ist natürlich noch die Frage. Und man hört die eher strengen Vorstellungen am Anfang, was Präsenz und Homeoffice betrifft, seien schon ein bisschen aufgeweicht worden. So ein, zwei Tage könnten die Kollegen dann schon im Homeoffice arbeiten. Vielleicht liegt es aber daran, dass da nicht genug Platz ist. Man weiß auch nicht, wie viele derer, die noch im Team sind, tatsächlich dann umziehen und mitgehen von Essen nach Düsseldorf. Das Phänomen haben wir ja öfter. Ob sie sich die Fahrt antun, Parkplätze, ist schwierig, teuer. Das wird sich zeigen. Aber der Plan ist eindeutig, im Haus zu sein. Pfannenbosche hat gute Erfahrungen gemacht zu Kaufhofzeiten. Die Zentrale war ja ein paar Fußminuten entfernt vom Haus Hohe Straße. Und das sei halt immer sehr vorteilhaft gewesen, was Lieferanten betrifft. Also man hätte dann tatsächlich vor Ort sein können. Und Denkhaus sagte, das sei näher zur Ware, direkt am Geschäft. Das ist auch ein Element sozusagen des Mittelstandes, eines mittelständischen Unternehmens. Und die große Überschrift ist ja bei Galeria vom schwer zu steuernden Konzern zum flexiblen Mittelständler. Ein weiterer Umzug, ein juristischer, ist natürlich auch noch ganz spannend, nämlich das Unternehmen wird jetzt in Luxemburg angesiedelt sein. Galeria SARL hat natürlich mutmaßlich steuerliche und andere Vorteile fürs Unternehmen, heißt aber auch, es wird keinen Aufsichtsrat mehr geben. Und das ist natürlich ein Punkt, den gerade Verdi sehr unsexy findet. Und viele andere auch, die sagen, da ist ja zu viel Geld anderer Leute in dieses Unternehmen geflossen. Und jetzt ziehen die sich damit nach Luxemburg zurück und sind dabei noch intransparenter. Das Unternehmen Denkhaus sagt, der Aufsichtsrat ist derart teuer, siebenstellige Summen im Jahr. Auch das passt nicht zum Mittelstand. Man muss mal sehen, wie das dann geregelt wird.
Wie ist ansonsten das Verhältnis zwischen Galeria und Verdi gilt ja traditionell als sehr gespannt, natürlich durch die ganzen Insolvenzen und Einschnitte, die vorgenommen wurden. Ist man da auf einem guten Weg in der Zusammenarbeit?
Nein, eindeutig nicht. Galeria ist ja seit längerem schon nicht mehr im Flächentarifvertrag und hat auch überhaupt nicht die Absicht, da wieder reinzugehen. Und ein großes Ziel von Verdi ist natürlich, sie da wieder reinzukriegen. Galeria sagt eindeutig, das können wir uns nicht leisten, das ist viel zu teuer. Dieser Flächentarifvertrag ist vor allem einer, der für den Lebensmitteleinzelhandel geschrieben wurde, behauptet Galeria. Und das sei halt ein völlig anderes Geschäft als das mit dem Warenhaus. Das sei einfach nicht zu zahlen. Galeria fordert einen Warenhaustarifvertrag, was Verdi schlichtweg ablehnt. Verdi sagt, durch die jetzige Konstruktion bekommen Mitarbeiter etwa 5.500 Euro im Jahr weniger. Ich weiß nicht, kann ich ein bisschen nachrechnen, ob das stimmt. Es sollen aber bei Galeria dann, wenn es zu diesem Sondertarif käme, auch deutlich mehr Erfolgselemente reinberechnet werden, sodass Leute, die gut sind, mehr verdienen können. Aber da gibt es im Moment seit Monaten überhaupt keine Annäherung. Gerade ist wieder eine Runde geplatzt bzw. beendet und man hat sich zumindest in eine Richtung stilvoll beschimpft. Da ist im Moment nichts abzusehen. Ob das eine Gefahr fürs tägliche Geschäft werden kann, durch Streiks, Warnstreiks, Betriebsversammlungen, Infoveranstaltungen, you name it, das ist die Frage. Also bisher hat es Verdi noch nie geschafft, in den letzten Jahren ein Galeria-Haus lahmzulegen, soweit ich weiß. Und wahrscheinlich werden sie es auch so nicht schaffen. Aber dieser Dauerkonflikt ist natürlich nichts, was gut ist für so ein Unternehmen. Das muss gelöst werden.
Die Frage ist ja auch, wie zahlt sowas langfristig auf die Arbeitgebermarke Galeria ein? Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher schwierig ist für das Unternehmen, neue Mitarbeiter zu bekommen nach so vielen Insolvenzen und ja dann doch immer noch einer recht ungewissen Zukunft. Wie sehen denn das die Verantwortlichen vor Ort?
Das habe ich Stefan Denkhaus auch gefragt. irgendwie, weiß nicht, ob ich, wenn ich auf der Fläche arbeiten wollte, ob ich mir dann unbedingt Galeria aussuchen würde. Du hast das Risiko angesprochen, dass da immer kreist den Namen, der nun ziemlich beschädigt ist und dann auch noch weniger Geld. Gehe ich da nicht lieber zu, keine Ahnung, DM oder Rossmann oder vielen anderen? Denkaus sagt, das sei ja überhaupt nicht zu vergleichen. Im Warenhaus sei es ja viel, viel spannender. Die Beratung sei viel spannender, cooler. Er sehe da kein Problem. Er gehe mal davon aus, dass da viele Leute kommen würden und sich dafür interessieren würden.
Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zu den Häusern gehen. Also es gibt diese neuen Investoren, die haben, ich weiß gar nicht, das musst du mir dann vielleicht gleich nochmal sagen, eine gewisse Investitionszusagen gegeben. Die haben auf der anderen Seite aber natürlich auch die Eigentümer, die Vermieter nochmal etwas stärker in die Pflicht genommen und zu Mietsenkungen bewogen. Aber die Häuser, in denen die sich befinden, sind ja oft immer noch höchst marode beziehungsweise entsprechend in vielen Fällen nicht modernen Anforderungen. Wer soll denn da jetzt investieren? Und von welchem Geld soll das alles passieren? Das kann doch alles nicht reichen bei so vielen Häusern, die es da noch gibt.
Genau das, dieser Investitionsstau, ist eines dieser Dauerprobleme, ähnlich wie die Mitarbeiter, die auf den Flächen fehlen. Also ich habe nicht genau verstanden, wie es funktionieren soll. Offiziell werden die neuen Eigentümer eine, wie das so schön heißt, Cash Injection geben dem Unternehmen. Die Summe ist nicht genannt, aber Denkhaus sagte, das Unternehmen würde mit einem neunstelligen Betrag an Liquidität in die neue Ära ab 1. August starten. Man muss nicht sehr weit rechnen können, aber selbst wenn es 100 Millionen sind, bei 83 Häusern, das ist nicht viel. Und bei dem Zustand und bei den Geschichten, die da eigentlich anstehen, was Heizung, was Lüftung betrifft, ist das natürlich überhaupt nicht viel. Aber die Idee ist wohl, dass das so eine Art Anschubfinanzierung sein soll, die ein Denkhaus sagte, Perpetuum mobile produziert. Das heißt, in eine Zahl so und so viel Häuser wird am Anfang investiert. Das soll, so der Plan, zu höheren Umsätzen und besseren Erträgen führen. Und die kann man dann wieder nutzen, um die nächste Tranche Häuser zu renovieren. Das klingt gut, das kann man glauben. Aber wer dieses Haus, dieses Unternehmen schon länger beobachtet, kennt solche ähnlichen Pläne und Ankündigungen, sieht aber, dass die bisher nie, nicht mal ansatzweise bis zur Hälfte gekommen sind. Da wurde dann viel Geld in Tophäuser investiert und dann war sozusagen für die Ebene nicht mehr viel da.
Da kann man ja nur hoffen, dass tatsächlich aus dem laufenden Geschäft dann noch ein bisschen was übrig bleibt für Investitionen, womit wir dann auch bei dem Thema wären, wie läuft es denn eigentlich aktuell? Was hat der Herr Denkhaus da so mitgeteilt?
Ja, wie läuft es im Moment bei einem Unternehmen, das vor allem in den Innenstädten platziert ist? Mode, Schuhe, Accessoires größtenteils verkauft. Natürlich läuft es da auch nicht prickelnd. Aber Denkhaus sagte, so schlechte Zahlen, wie man sie hört im Markt, im Mai, Juni, Juli, hätten sie bei Galeria nicht gemacht. Sie lägen über dem Plan und sie seien relativ optimistisch. Das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, welches dieser Plan ist. Und das, da kommt dann wieder der alte Mann zu Zeiten von Thomas Mittelhoff mit Karstadt und Arcandor. Da wurde auch immer von den Plänen gesprochen, die man übertroffen hatte, aber wir kannten sie nicht und sie waren auch dauernd verändert worden. Jetzt will ich die beiden Zeitalter nicht vergleichen. Aber einen Plan zu übertreffen, den man nicht kennt, klingt gut, aber das ist nun nicht so wahnsinnig belastbar. Aber es ist zumindest schon mal etwas.
Mit was für einem Umsatz rechnen die Herren im ersten vollen Geschäftsjahr?
Also sie sind jetzt bei 2,1 Milliarden. Ich glaube, im April war es, als noch 16 Häuser auf der Schließungsliste standen. Am Ende sind es ja jetzt nur 10 geworden. War die Range noch zwischen 1,5 und 2. Also ist jetzt knapp drüber mit ein paar mehr Häusern. Das im Vergleich 2021... Das Jahr 2021/22, da waren es mit deutlich mehr Häusern 2,8 Milliarden. Allerdings auch mit dreistelligen Verlusten.
Also ich finde, man hört ja schon so aus dem, was du so erzählst und auch von deinen Gesprächspartnern hörst, ja schon auch noch jede Menge Zweifel, Unwägbarkeiten, Unsicherheiten. Du beschäftigst dich ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange mit Galeria bzw. den Vorläufern. Wie lange bist du da jetzt schon im Thema?
Ach Gott, das ist inzwischen 20, sogar 21 Jahre schon.
Und wenn du jetzt so die ganz aktuelle Gemengelage da nochmal Revue passieren lässt, Was hast du für ein Gefühl dabei? Bist du im Team klappt oder bist du eher im Team wird nichts?
Also eben wegen dieser langen Zeit, wo ich das beobachte, habe ich natürlich eine Grundskepsis, die halt viele haben dem Unternehmen gegenüber. Ich sehe es aber nicht so schwarz wie viele andere, die vielleicht auch gar nicht so nah dran sind. Es muss richtig viel klappen von dem, was die vorhaben. Also die Konjunktur darf nicht weiter einbrechen, die Frequenzen in der Stadt nicht. Die neuen Partner sollten einschlagen, die Umsätze steigen durch die zusätzlichen Concessions and so on. Die Marke könnte natürlich auch irgendwie eine Verjüngung vertragen. Dann sehe ich die Chancen zumindest deutlich besser, dass das Unternehmen über die nächsten Jahre kommt, als es bei den vorigen Insolvenzen gewesen ist. Aber wenn ich für die Fußball-WM 2026 ein Ticket hätte oder sicher hätte, ich würde es nicht auf Galeria verwetten, ehrlich gesagt. Aber ich wette auch relativ selten.
Prima. Gutes Schlusswort. Hagen, vielen Dank, dass du für uns die Situation nochmal so gründlich beleuchtet hast und deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich bin total gespannt, wie das weitergeht und ob nun tatsächlich mal so etwas wie Ruhe einkehrt bei Galeria. Und ich bin mir sicher, dass du uns in den nächsten Wochen und Monaten regelmäßig in der TV darüber auf dem Laufenden halten wirst. Es würde mich freuen, wenn wir hier im Studio nach einer gewissen Zeit, die man den Verantwortlichen jetzt natürlich geben muss, vielleicht nochmal gemeinsam Bilanz ziehen. Vielen Dank für heute, Hagen.
Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Das war Hagen Seidel, Chefkorrespondent der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.